Wir sind gerade unterwegs in einer Themenreihe. Ihr seht den Titel hier hinter mir: Jesus im Alten Testament entdecken. Und heute haben wir auch einige Kinder. Ihr habt so einen Zettel mitbekommen, der wurde noch mit heißem Drucker heute Morgen ausgedruckt. Also da könnt ihr euch manches mitschreiben, auch das, was ihr an Worten nicht versteht oder das, was ihr überhaupt nicht versteht, dürft ihr dann eure Eltern ansprechen. Ja, wir sind, und das haben wir letztes Mal gemacht, eben unterwegs in dieser Themenreihe und haben gesagt, manchmal sind die Bücher des Alten Testamentes so angelegt wie Suchbilder. Also ihr kennt wahrscheinlich Suchbilder, wo man eine bestimmte Person sucht. Im Alten Testament ist es so, dass ich in manchen Büchern den Herrn Jesus entdecken kann und das auf eine ganz unterschiedliche Art und Weise. Manchmal gibt es einen Gegenstand, der auf den Herrn Jesus hinweist. Das Neue Testament ist dort wie ein Lösungsbuch. Also wenn ich Rätsel mache, dann schlage ich relativ schnell in der Lösung nach, weil ich denke, warum soll ich meinen Kopf anstrengen, wenn es da ein Lösungsbuch gibt? Und wenn man danach schlägt, dann entdeckt man zum Beispiel, dass so ein Deckel war das auf einer Bundeslade, also auf so einem Kasten in der Stiftshütte, also in dieser Zeltkirche Gottes, dass dieser Deckel auf den Herrn Jesus hinweist. Das ist ein Gegenstand. Oder es gibt Handlungen, die auf den Herrn Jesus hinweisen. Vor kurzem haben wir hier im Gottesdienst über das Passa geredet. Das ist eine Handlung. Heute Morgen geht es aber nicht um eine Handlung oder um einen Gegenstand, der auf den Herrn Jesus hinweist, sondern um eine Person, die auf den Herrn Jesus hinweist. Und auch da ist es so, dass im Neuen Testament im Lösungsheft drin steht, ja, das habe ich Gott nicht nur zufällig ins Alte Testament hineingelegt, sondern ich habe es hineingelegt, damit du es entdeckst, weil nämlich bei dieser Person eine starke Ähnlichkeit zum Herrn Jesus unübersehbar ist. Dieser Person ist der Stammvater Israels begegnet. Wer ist der Stammvater Israels? Der Abraham, genau. Der war eben unterwegs aus einem, wie soll man sagen, bestimmten Grund, weil nämlich ein Krieg passiert ist. Das heißt, 5 Könige gegen 4 Könige. Und da haben die 4 Könige die 5 Könige geschlagen und haben dann eine ganze Menge mitgenommen an Beute aus Sodom und auch den Neffen vom Abraham, den Lot. Und der Abraham ist dann mit seinen 318 Leuten, das war wirklich nicht viel, hinter diesen 4 Königen her, hat sie an der Grenze Israels erwischt und sie bis Damaskus, das könnt ihr euch dann bei euch in der Bibel auf der Karte anschauen, also bis Damaskus vertrieben. Das, was 5 Könige vorher mit ihren Heeren nicht geschafft haben, das hat der Abraham mit seinen 318 Leuten gemacht. Okay, der Lot war wieder da, er ist dann zurückgezogen, der Abraham, und er war dann bei einer Stadt, die da das erste Mal erwähnt wird, nämlich Jerusalem. Und bei dieser Stadt, da trifft er dann einen Mann, der hieß, wie, könnt ihr schon ahnen? Ja, ihr seid gut, der Melchisedek. Und seine Geschichte, die lesen wir mal in 1. Mose 14 ab Vers 17. Es ist immer anstrengend, über Texte zu predigen, wo die Leute schon genau wissen, okay, davon redet er jetzt. Gut. Also, ab Vers 17 heißt es, und als er zurückkehrte, er ist hier der Abraham, nachdem er Chedorlaomer und die Könige, die mit ihm gewesen waren, geschlagen hatte, zog der König von Sodom aus ihm entgegen in das Tal Schawe, das ist das Königstal, und Melchisedek, König von Salem, brachte Brot und Wein heraus, und er war Priester Gottes des Höchsten. Und er segnete ihn und sprach, gesegnet sei Abraham von Gott, dem Höchsten, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und gesegnet sei Gott, der Höchste, der deine Bedränger in deine Hand ausgeliefert hat. Und Abraham gab ihm den 10. von allem. Soweit der Text. Ihr habt schon gemerkt, in diesem Text geht es sehr zentral um Jesus. Deswegen habe ich die Predigt auch so überschrieben, wie ihr es hinter mir an der Wand seht. Jesus tritt als mein Priester für mich ein. Ich habe sonst immer kürzere Titel, aber ich glaube, das muss da alles rein. Ja? Also Jesus tritt als mein Priester für mich ein. Wir begegnen also dem Melchisedek, das ist ja schon eingedeutscht. Eigentlich würde man sagen, das ist Melchizedek. Und Melech ist der König, das wird die Anina dann hören in der Sprache, die man dann hört. Und Zedaka, das habt ihr ja schon gehört, ist die Gerechtigkeit. Also das habt ihr vorher schon gewusst, was der Name des Werkes bedeutet, in dem die Anina einige Zeit mitarbeiten wird. Also Melchizedek heißt übersetzt König der Gerechtigkeit. Aber er ist gleichzeitig, so haben wir es ja auch gelesen, der Stadtkönig von Jerusalem. Er ist also auch ein politischer König und Jerusalem kannst du übersetzen mit Gründung des Friedens. Und das ist einzigartig an diesem Mann. Du findest keinen Mann sonst in der Bibel, der König ist und zugleich Priester. Das gab es in Israel nicht. Also entweder du warst König oder du warst Priester, aber beides zugleich, das gab es nicht, außer er hier, Melchisedek. Und unser Text zeigt sehr deutlich, auch wenn Israel zu der Zeit, in der dieser Text passiert ist, natürlich vorwiegend von Leuten bewohnt war, die keine Ahnung hatten von dem Gott Israels, dann war das offensichtlich bei Melchisedek anders. Er war ein Priester Gottes des Höchsten, heißt es hier. Auch dieser Name kommt das erste Mal vor, El Elyon. Wir haben ein Lied, wo wir es sogar dann auch so singen. Also er ist der Höchste. Dieser El Elyon, das ist ein Bekenntnis. Mein Gott ist der Größte. Und das macht der Melchisedek ja auch, dass er sagt, ich diene dem Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Also wer kann größer sein? Der Melchisedek, der hätte Kinderlieder schreiben können. Ja, wer kann größer sein? Oder ich habe auch gedacht an, mein Gott ist so groß, so stark und so mächtig, unmöglich ist nichts meinem Gott. Und ich denke, das können wir lernen, von dem Melchisedek, groß von Gott zu denken. Und ihn nicht in die Schachtel unseres Denkens hineinpressen zu wollen. Also wenn Gott irgendetwas nicht tun kann, was nicht in meinen Horizont hineingeht, dann kann er es auch nicht machen. So ist ja unsere Denke. Aber Melchisedek weiß, Gott ist der Höchste, Gott ist der Größte und Gott hat Möglichkeiten zu handeln, die fallen mir nicht mal im Traum in meinem kleinen Hirn ein. Nach dem ersten Gottesdienst vorhin erzählte mir jemand, sie war so fertig und dann hat sie gedacht, jetzt muss ich auch noch arbeiten. Und dann hatte sie Nachmittagsschicht, dann ist sie zu dieser Nachmittagsschicht gegangen und hat gedacht, jetzt gibt es jede Menge Arbeit. Und dann haben ihre Kollegen gesagt, du, war ganz komisch heute, die Kunden haben alle ihren Termin verwechselt, die waren alle vormittags da, du hast jetzt eigentlich gar nichts mehr zu tun. Das mussten wir alles für dich mitmachen. Dafür konnte sie aber nichts. Denkst du, hey, Gott lässt sich manchmal Dinge einfallen, oder? Da verwechseln alle Kunden oder einige dieser Kunden, andere hatten ja auch den Termin, einfach den Termin. Und schon ist der Nachmittag frei, darauf wird es ja gar nicht kommen. Also der Zusammenhang des Textes liegt hier sehr nahe. Melchisedek kannte tatsächlich den Gott Israels und er hatte eine Beziehung zu diesem Gott gehabt. Und Melchisedek tut hier auf den ersten Blick etwas sehr Unbedeutendes. Aber das Unbedeutende auf den ersten Blick ist in Gottes Heilsgeschichte etwas sehr, sehr Bedeutendes. Denn der Melchisedek kommt jetzt dem Abraham entgegen mit Brot und Wein. Und denkst du, okay, was ist denn daran besonders? Warum ist es Gott wichtig, dass er das hier in die Bibel schreiben lässt? Weil Gott dadurch eine atemberaubende Botschaft in diesen Text eingebaut hat. Er macht nämlich damit deutlich, wie ich Gottes Gerechtigkeit bekomme. Nämlich durch Jesus als Priester, der für mich eintritt, so wie ich die Predigt eben überschrieben habe. Es ist ja eins klar, ich als Mensch bin bei Gott nicht gerecht. Ich passe nicht zu Gott. Ich habe keine weiße Weste. Ich kann mir die Gerechtigkeit Gottes auch nicht erarbeiten, da kann ich mich anstrengen, wie ich möchte. Ich wäre nur dann gerecht vor Gott, wenn ich keinen Eintrag in Gottes Führungszeugnis hätte. Einmal gelogen, ein neidischer Gedanke, ein Zornausbruch und ich bin für immer von Gott getrennt. Das ist klare Botschaft der Bibel. Und deswegen macht mir Gott, gerade durch diesen Melchisedek, Mut und Hoffnung. Melchisedek weist mich als der König der Gerechtigkeit schon auf den König der Gerechtigkeit hin, der eben noch kommen wird, und das ist der Herr Jesus. Und der Jesus, der fordert nicht nur Gerechtigkeit von mir, er erfüllt selber diesen Anspruch, den Gott zu Recht an mein Leben hat. Und das Faszinierende ist, der Jesus gibt mir seine Gerechtigkeit, und diese Gerechtigkeit wird dann zu meiner Gerechtigkeit. Und es wird ganz plastisch deutlich durch eben den Wein und das Brot, was wir hier sehen. In der Hand des Melchisedek. Und Gott möchte vielleicht in dem Text, dass ich mich darauf konzentriere, und dann ist es manchmal wie im Film. Du siehst, der Melchisedek hält das in der Hand. Du konzentrierst dich auf Brot und Wein und dann gleiten deine Augen wieder an diesem Arm entlang und du denkst, hey, ich bin ja gar nicht mehr in der Geschichte des Melchisedek, sondern da hält der Herr Jesus das in der Hand. Und zwar, als er seinen Jüngern, viel später natürlich in der Heilsgeschichte, das Passa austeilt. Da macht er es genauso, um ihnen deutlich zu machen, eure Gerechtigkeit, die kommt nicht aus euch selber, sondern die will ich Gott euch schenken. Die kommt von jemand anderem. Wir sind hier unterwegs in 1. Mose 14. In 1. Mose 15 macht Gott einen Bund mit Abraham. Und er sichert diesem Abraham zu, mein Erlöser, der wird aus deiner Linie kommen. Aber hier, ein paar Verse vorher, macht oder wird schon deutlich gemacht, es wird einmal einen neuen Bund geben, von dem ist hier die Rede, ja, mit Brot und Wein. Und dieser Bund, der überstrahlt schon jetzt alles andere, was noch kommen wird, obwohl es gar nicht da ist. Und diesen neuen Bund, der wird dann in Jeremia 31 beschrieben. Und wenn ich verstanden habe, was wird in diesem neuen Bund mit Brot und Wein ausgedrückt, dann kann ich aus tiefer Überzeugung sagen, meine Sünden sind mir vergeben. Das ist das Entscheidende des neuen Bundes. Und das machen wir uns nachher im Abendmahl sehr bewusst. Also durch das Abendmahl bekomme ich natürlich keine Vergebung der Sünde. Aber ich erinnere mich daran, was Jesus in meinem Leben getan hat. Wir leben in einer Welt, in der Schuld immer wieder unbarmherzig ans Licht gebracht wird. Da kannst du als Kanzlerkandidatin dich zigmal für das N-Wort entschuldigen oder als Kanzlerkandidat immer wieder sagen, mein Gelächter in der Eifel tut mir leid. Völlig egal. Du wirst immer wieder daran erinnert, wenn du in die Medien hineinschaust. Du wirst immer wieder sehen, was du gesagt hast, auch wenn du dich x-mal dafür entschuldigt hast. Die Presse wird dir nicht vergeben, denn sie will ja von deinen Fehlern leben. Gott ist nicht so. Gott ist ganz anders. Gott vergibt mir. Und wenn er mir vergibt, dann ist mir wirklich vergeben. Er hält mir meine Sünde nicht mehr vor. Vergeben ist vergeben. Ich darf beim Abendmahl diese Vergebung Gottes feiern. Und deswegen ist Abendmahl auch kein Essen mit Beerdigungsstimmung, sondern mit Freude, dass ich weiß, meine Schuld ist tatsächlich weg. Melchisedek macht also hier durch Brot und Wein deutlich, es wird einen neuen Bund geben. Und dieser neue Bund wird schlussendlich durch den Herrn Jesus eingesetzt. Durch den Mann, der genauso wie Melchisedek der König des Friedens ist und ein König der Gerechtigkeit. Auch er ist König und Priester. Und er hat dieses entscheidende Werk, damit ich Gottes Gerechtigkeit bekomme, in der Stadt getan, vor der jetzt Melchisedek und Abraham stehen in Jerusalem. Abraham muss etwas geahnt haben von der Bedeutung, die diese Begegnung mit ihm hatte. Denn er gibt, so haben wir es hier gelesen, seinen zehnten Teil von dem, was er hat, diesem Melchisedek. Damit bezahlt er sozusagen den Segen, den der Melchisedek ihm gibt. Wir lesen das Vers 19, der Melchisedek segnet den Abraham. Aber, das sagt der Text auch, Melchisedek segnet auch Gott. Es ist logisch, dass Gott Menschen segnet. Aber dass ein Mensch Gott segnet, das ist in der Tat außergewöhnlich. Also wir merken, hier ist eine ganze Menge Geheimnisvolles in diesen Versen. Und was hier genau passiert, das steht in Hebräer 7. Und da möchte ich mit euch die ersten 10 Verse lesen aus Hebräer 7. Da heißt es Hebräer 7, Vers 1, denn dieser Melchisedek, König von Salem, Priester Gottes des Höchsten, der Abraham entgegenging und ihn segnete, als er von der Niederwerfung der Könige zurückkehrte, dem auch Abraham den Zehnten von allem zuteilte, heißt übersetzt zunächst König der Gerechtigkeit, dann aber auch König von Salem, das ist König des Friedens. Ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlechtsregister hat er weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens. Er gleicht dem Sohn Gottes und bleibt Priester für immer. Schaut aber, wie groß dieser ist, dem Abraham der Patriarch den Zehnten von der Beute gab. Und zwar haben die von den Söhnen Levi, die das Priestertum empfangen, ein Gebot, den Zehnten von dem Volk nach dem Gesetz zu nehmen. Das ist von ihren Brüdern, obwohl auch die aus der Länder Abrahams hervorgegangen sind. Er aber, der sein Geschlecht nicht von ihnen ableitete, hat den Zehnten von Abraham genommen und den gesegnet, der die Verheißungen hatte. Ohne jeden Widerspruch aber wird das Geringere von dem Besseren gesegnet. Und hier empfangen zwar sterbliche Menschen den Zehnten, dort aber einer, von dem bezeugt wird, dass er lebt. Und sozusagen ist durch Abraham auch von Levi, der die Zehnten empfängt, der Zehnte erhoben worden, denn er war noch in der Lende des Vaters, als Melchisedek ihm entgegenging. Also, kein so einfacher Text. Nehmen wir mal raus, was ist hier ausgesagt? Vers 3, da heißt es, Melchisedek gleicht dem Herrn Jesus. Weil er nämlich zum Herrn Jesus sehr viele Parallelen hat, aber er ist nicht der Herr Jesus. Das ist auch wichtig festzuhalten. Und dann lenkt eben, wie schon gesagt, der Schreiber meinen Blick auf diese Szene, wo der Abraham dem Melchisedek eben den Zehnten gibt. Und dann zieht er einen interessanten Vergleich. Also wenn du das schnell liest, musst du erstmal überlegen, was hat er hier gesagt. Er sagt, im Grunde genommen war Abrahams Sohn Isaak ja schon im Abraham. Und in dem Isaak war schon der Jakob und da war schon der Priester Levi. Also wenn ich es nochmal anders erkläre, wenn du als Kind hier drin sitzt, dann denkst du, okay, wenn ich mal ein Kind bekomme, dann war dieses Kind ja im Grunde genommen auch in meiner Mama schon. Also das ist ein Denken, das haben wir als Deutsche nicht so drauf, weil wir denken halt in unserer Box und das sind wir selber. Aber die Hebräer denken anders. Die denken halt im größeren Familienverband und genau das spricht hier der Hebräerbriefschreiber an. Und worauf er hinaus will, das haben wir in Vers 7 gesehen, das Geringere wird von dem Besseren gesegnet. Und im Lauf des Kapitels wird der Schreiber dann zeigen, auch wenn die Priester in Israel aus dem Stamm Levi kamen, und das war ja rechtmäßig so, dann war ihr Priesterdienst eigentlich unter dem Priesterdienst, den der Melchisedek hier geleistet hat. Und der Schreiber macht auch deutlich, dass der Herr Jesus zu dieser Linie des Melchisedek gehört. Kann man ganz ausführlich nachlesen, dann in Psalm 110, da heißt es, du bist ein Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Und das ist wichtig, weil Melchisedek ein besseres Priestertum hat, als Levi, der Stammvater der israelischen Priester, es je haben konnte. Und die Begründung haben wir gelesen. Er ist vollkommener. Er hat keine Sünden. Ja? Er tritt als Priester für mich ein. Ich glaube, dass unser Problem oft darin begründet liegt, dass wir so Texte nicht so gut verstehen, weil wir unsere Sünde relativieren. Das kann ich auch als Christ tun. Sünde ist oft gar nicht so schlimm. Wir begreifen gar nicht mehr, das Schlimmste, was mir je passieren kann, ist, dass ich vor Gott stehe mit meiner Sünde. Es würde keinen schrecklicheren Moment in meinem Leben geben. Und wenn ich das verstanden habe, dann begreife ich auch, was es bedeutet, einen Priester nach der Melchisedekschen Ordnung zu haben, der nicht irgendwelche Tiere opfert, sondern der sein eigenes Leben gegeben hat und der mich losgekauft hat von der Herrschaft der Sünde. Das sagt der Hebräerbriefschreiber in einem letzten Text, den ich lesen möchte, ab Vers 21. Ich lese ab 21b. Da heißt es, der Herr hat geschworen und es wird ihn nicht gereuen. Du bist Priester in Ewigkeit. So ist Jesus auch eines besseren Bundes Bürger geworden. Und jene sind in größerer Anzahl Priester geworden, weil sie durch den Tod verhindert waren zu bleiben. Dieser aber, weil er in Ewigkeit bleibt, hat ein unveränderliches Priestertum. Daher kann er die auch völlig retten, die sich durch ihn Gott nahen, weil er immer lebt, um sich für sie zu verwenden. Denn ein solcher hoher Priester geziemte sich auch für uns, heilig, sündlos, unbefleckt, abgesondert von den Sündern und höher als die Himmel geworden, der nicht Tag für Tag nötig hat, wie die hohen Priester zuerst für die eigenen Sünden Schlachtopfer darzubringen, dann für die des Volkes, denn dies hat er ein für alle Mal getan, als er sich selbst dargebracht hat. Hier sagt Gott wörtlich, Jesus ist ein Priester wie Melchisedek. Er ist der Priester eines besseren Bundes und er wird Priester in Ewigkeit sein, weil er ewig lebt und für mich eintreten kann. Wir haben es hier gelesen, der Jesus kann mich völlig retten, heißt es, und deshalb darf ich Gott nahen. Ein Priester ist ein Vermittler. Er gibt mir einen Zugang zu jemandem, zu dem ich den Zugang nie hätte. Ich war in Israel mit meinen Kindern unterwegs auf einem Friedhof und dann stießen wir plötzlich auf jemanden, der da mit einer Maschinenpistole stand und deutlich machte, wir sollen verschwinden. Naja, wenn man uns so freundlich bittet, haben wir gedacht, wir wollen den Mann ja nicht ärgern, sind wir gegangen. Wahrscheinlich war es so, dass da war ein erhöhter Platz hinter ihm und dass auf dem erhöhten Platz eine offizielle Veranstaltung war. Und wahrscheinlich, so habe ich es mir gedacht, jemand auch aus der israelischen Regierung dort war. Und dieser Mann war eben ein Sicherheitsbeamter, der dafür gesorgt hat, dass an einem bestimmten Radius kein Mensch mehr rumläuft. Und wir waren halt in diesem Radius drin, weil wir da irgendwie von der Seite reingekommen sind und auf die Absperrungen vielleicht nicht so geachtet haben. Ja, aber ich habe mir gedacht, wenn ich den Sicherheitschef gekannt hätte, der da für die Sicherheit verantwortlich gewesen wäre, bin ich mir sicher, wenn ich den Sicherheitschef gekannt hätte, wir wären an diesem Posten vorbeigegangen zu diesem erhöhten Platz und wahrscheinlich hätte ich dann auch noch jemanden aus der israelischen Regierung begrüßen können. Der hätte mir jemand einen Zugang gegeben, den ich alleine nie gehabt hätte. Genau das macht der Priester. Er gibt mir einen Zugang vorbei an den Sperren, die ich als Mensch hätte im Blick auf Gott. Er nimmt mich mit und er bringt mich in die Verbindung mit Gott. Und das kann nur der Herr Jesus in vollkommener Weise möglich machen. Viele Bundesverheißungen in der Bibel zeigen, wie das theoretisch möglich ist, aber Melchisedek macht es hier sehr praktisch möglich. Und weil es stimmt, was da in Vers 26 steht, der Jesus ist heilig, sündlos, unbefleckt. Es gibt keine Sünde in ihm und deswegen musste er auch nicht mehr irgendein Opfer bringen. Das hat er ein für alle Mal getan. Wir haben vorhin was gehört über das Werk Tzedakah, wo die Anina dann ein Jahr lang in Israel sein wird. Und wir haben auch gehört, dass ein wesentlicher Auftrag, das wurde immer wiederholt, oder ich frage euch mal, was ist der wesentliche Auftrag, der immer wiederholt wurde? Trost bringen. Trost bringen, genau. Gab es ein Wort, das immer wieder zitiert wurde? Genau. Wo steht's? Und wo? 40. Ja, wow, ihr habt gut aufgepasst. Jesaja 40, die Kinder können es dann mitschreiben. Das heißt, das Werk nimmt den Auftrag wahr, Gottes Volk, also Israel, zu trösten, dass durch die Shoah oder den Holocaust so viel Leid in Deutschland erlebt hat. Zu trösten, und ihr habt auch die beiden Aufgaben gesehen, indem man die Opfer von damals heute in einem Altenheim pflegt oder ihnen Ferien am Mittelmeer ermöglicht. Ihr habt die Tabelle gesehen, dass es noch einige gibt, gar nicht so wenige, die damals betroffen waren. Es gibt auch einige, die nicht nur betroffen waren, sondern die zur Tätergeneration gehört haben, auch wenn sie langsam aussterben. Wohin will ich gehen? Mit meiner Schuld, wenn ich in diese Tötungsprogramme bewusst involviert war? Verstehst du, wie befreiend ist es, so jemandem sagen zu können, es gibt einen Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Jemanden, der dir vergibt, wenn du mit deiner Schuld zu ihm kommst, wenn du dich zur Schuld stellst, sie bereust und natürlich auch strafrechtliche Konsequenzen trägst. Aber dieses andere macht meine Schuld vor Gott nicht wett. Nur das Blut des Priesters, der nach der Ordnung Melchisedeks sein eigenes Leben gab, das löscht meine Schuld aus, egal wie groß sie ist. Und ich wünsche uns das, dass wir das begreifen. Mensch, was bedeutet das? Ich habe einen hohen Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Und du brauchst diesen Priester nicht nur, wenn du an der Shoah beteiligt warst und nicht nur, wenn du irgendwelche anderen Verbrechen in deinem Leben getan hast, sondern für meine Alltagsschuld brauche ich Vergebung von Gott. Und ich darf in meinem Alltag immer wieder darauf zurückgreifen. Und ich kann über den Herrn Jesus direkt in Gottes Nähe kommen. Hier wird es sehr deutlich, dass er mein Fürsprecher, mein Priester ist. Er verwendet sich für mich, steht in unserem Text. Und wir haben das auch in dem Lied gehört, das der Predigt vorausging. Ich zitiere diesen Vers nochmal, der das sehr gut auf den Punkt bringt. Im Himmel dort vor Gottes Thron tritt jemand anders für mich ein. Der Hohepriester, Gottes Sohn, er kann allein mein Mittler sein. Mein Name steht in seiner Hand, er betet für mich immerfort. Er gibt den Geist als Unterpfand, mich kann nichts trennen mehr von Gott. Weil der Herr Jesus mein Priester nach der Ordnung Melchisedeks ist, deshalb kann ich auch versagen. Deshalb kann ich mich auch meiner Schuld stellen, ich muss sie nicht verdrängen. Ich darf kommen und ich darf sie bekennen und ich darf erleben, dass der Herr Jesus als Priester mir vergibt, dass er der Garant dafür ist, dass Schuld mir wirklich vergeben ist. Und das wird eben symbolisch am Brot und am Wein sichtbar. Und wenn wir das gleich nehmen, dann kannst du dir vielleicht vorstellen, wie der Herr Jesus als der Priester nach der Ordnung Melchisedeks es dir durch die Hand dessen gibt, der es dir austeilt. Freu dich darüber. Und wenn du den Herrn Jesus als deinen Erlöser kennst, dann bist du gleich herzlich eingeladen zu dem Abendmahl. Und wenn du Jesus noch nicht als deinen Erlöser kennst, dann lass das Abendmahl an dir vorbeigehen. Vielleicht werden es auch manche, die im ersten Gottesdienst waren, noch an sich vorbeigehen lassen, weil sie es schon im ersten genommen haben. Aber wenn du Jesus noch nicht kennst, dann mache ich dir Mut. Dann geh doch auf ihn zu und dann bring ihm im Gebet deine Schuld und erlebe, er ist wirklich der Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Amen.